Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Das erste Triple Crown Event der Snooker-Saison 25-26 steht an. Zhao Xintong holt seinen ersten Titel seit der Weltmeisterschaft und wir können ein bisschen Schadenfreude über das Turnier in Riad haben. Warum das so ist und was uns die nächsten zwei Wochen in York bevorsteht, darüber werden wir heute sprechen bei Total Clearance und das tun wir, das heißt Noah Ebner und Christian Oehmicke heute zusammen. Hallöchen, Noah.
Schönen guten Morgen aus einem winterlichen Österreich.
Ah, du bist gemein. Also das einzig Winterliche, was ich aus Berlin zu berichten habe, ist, dass es arschkalt ist, mit nur minus 2 Grad tatsächlich, und Frost auf den Autos. Aber Schnee haben wir hier noch nicht, das ist gemein.
Oh, wenn ich da beim Fenster rausschaue, weiße Winterlandschaft, ich darf mich nicht beschweren, wunderbar.
Okay, da will ich dich gar nicht lange aufhalten, denn dann musst du nachher deinen Schlitten rausholen. Den brauchte man in Riad die letzten Tage nicht unbedingt. Was man brauchte, war ein bisschen Lust, sich so ein Event anzuschauen. Und was man bekommen hat, oder zumindest was ich bekommen habe an den ersten Tagen und auch insgesamt, war ein bisschen Schadenfreude. Weil ich dachte mir, das ist eine super Aktion, dass die Spieler zu Beginn des Turniers dafür gesorgt haben, dass das Turnier so kurz wie möglich dauert.
Ja, die wollten uns nicht länger mit diesem Turnier quälen und deshalb wurde sehr, sehr viel weiße Wäsche gewaschen, vor allem am ersten Tag. Also am ersten Tag gab es überhaupt nur 4-0 Ergebnisse. Alle vier Matches hat der Gegner keinen einzigen Frame gewinnen können. Das ging wirklich rasch runter. Gut, bei den Matches mit den beiden Locals konnte man das erwarten, dass Ding Junhui und Sean Murphy das relativ eindeutig gewinnen. Aber dass dann am Abend auch Sean Murphy gegen Ronnie O'Sullivan und John Higgins gegen Ding Junhui jeweils 4-0 gewinnen, das war dann schon eine Überraschung. Vor allen Dingen der Auftritt vom eigentlichen Botschafter dieses Turniers, Ronnie O'Sullivan, der war teilweise ehrlich gesagt schockierend. Also, ich weiß nicht, ich habe nur ein paar Bälle gesehen, aber zum Beispiel die gelbe im letzten Frame, also dass der so einen Ball verschießt, das glaubst du ja in 100 Jahren nicht. Also da war er weit weg von irgendeiner Form. Obwohl es eigentlich ein Turnier sein müsste, das ja ihm am Leib geschneidert ist, mit nur den besten Spielern und Einladungsturnier und hohes Preisgeld. Aber von dem war er weit weg.
Ja, einhaken, ich glaube, letzte Woche hat er ein riesen Interview gegeben auch und gesagt, er ist jetzt wieder in der Form seines Lebens, spielt so gut Snooker wie lange nicht. Also da fand ich das doppelt interessant, dass er dann so einen schwachen Auftritt hingelegt hat.
Oh, wenn das gute Snooker ist, dann könnten wir uns ja auch nochmal probieren bei irgendeinem Pro-Am-Turnier, oder? Du, sag das. Halleluja. Oh, dann müssen wir die Maßstäbe verändern im Snooker, wenn das gute Snooker ist. Na, viel Spaß.
Ja, also ich fand es halt ultra interessant. Und vor allem das Lustige ist, es ging ja dann genauso weiter am nächsten Tag. Ne? Neil Robertson gewinnt 4-0 gegen Cameron Wilson, Judd Trump gewinnt 4-0 gegen Mark Williams. Ich dachte, die ziehen das bis zum Ende durch, aber es wurde ja dann nochmal ein bisschen spannend. Was wir aber auch sagen können, es wurde das ganze Turnier über, wie überraschend, keine 167 gespielt. Versuche gab es einige, keiner davon war wirklich ernst zu nehmen. Also das war dann so ein zweiter Moment, wo ich dachte, ja, schiebt euch eure 167 doch sonst wohin. Es passiert einfach nicht.
Ja, das ist ein schöner Marketing-Gag und das führt vielleicht dazu, dass ein paar Menschen da reinschalten. Nur das Problem ist, sobald das Maximum ja nicht mehr möglich ist in einem Frame, verschwindet ja auch dieser goldene Ball. Und in den meisten Fällen war der noch zwei, drei Stößen, war der weg. Also hat man den gar nicht lange gesehen. Die Wahrheit ist, man war von der 167 so weit weg wie die Sonne vom Mond. Das muss man jetzt einmal ehrlich sagen. Ich glaube, das Beste war eine 72 von Mark Allen auf Maximum-Versuch gegen Neil Robertson. Aber ich meine zu wissen, dass es dafür auch einen Grund gibt. Weil natürlich, es gibt hier ein enormes Preisgeld mit dieser 1 Million Pfund, wenn du wirklich das Maximum mit dann dem goldenen Ball spielst. Und wir haben ja in dieser Saison schon einige Maximums gesehen, wo es ja in der Regel kein Preis mehr gibt, kein extra Preisgeld für das Maximum, sondern nur mehr für das höchste Break. Und das kann natürlich schon sein, wenn du im Hinterkopf hast, wenn mir das gelingt, das ist mehr wert als ein WM-Titel. Also das kann schon sein, dass das auch einen Grund hat. wenn man da sagt, ja, okay, Preisgeld gibt's eh keines, dann kann ich ja mal locker spielen, dann habe ich keinen Druck, auch am Weg zu einer 147. Also das kann auch ein Grund sein, weil wir waren wirklich auffällig weit davon entfernt. Das muss man jetzt echt einmal sagen.
Ja, ich glaube, ich glaube, es gab deutlich weniger Versucher als bei den letzten Ausgaben vom Turnier. Und das war fast schon peinlich mit anzunehmen, mit anzusehen, was dann auf Social Media daraus gemacht wurde, um dann irgendwie rauszuholen, ja, Neil Robertson jagt diese 167. Und ich dachte mir, guck auf den Tisch, ja, wo denn jetzt genau? Also, das. Irgendwie stimmt da nicht so ganz. Ein anderer Grund könnte sein, das, was John Higgins angesprochen hat. Der hat nämlich nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund genommen und die Bedingungen deutlich kritisiert. Hat gesagt, dass für ein Millionenturnier es erbärmlich ist, als wenn wir auf Bierdeckel spielen würden oder als wenn der Tisch auf Bierdeckeln steht. Also, tja, das ist dann das nächste, was vielleicht eine Rolle gespielt hat. Wenn es natürlich nicht passt und der Tisch nicht rund läuft, dann kann man Maximum Break und eine 167 dann erst recht natürlich sowieso vergessen.
Ja, es ist einfach interessant, oder über welche Verhältnisse wir heuer schon gesprochen haben, die den Tisch betreffen. Jetzt sind wir schon bei der Höhe des Tisches angelangt. Das war sicherlich möglicherweise kein genormter Tisch, den wir da gesehen haben. Aber noch einmal zurückzukommen auf die 167. Es wurde interessanterweise, wie du richtig gesagt hast, wirklich nicht krampfhaft versucht, immer auf Schwarz zu bleiben, sondern wenn es nicht mehr ging, dann hat man einfach auf Blau hochgestellt. Also da war in vielen Fällen wirklich der Framegewinn an erster Stelle bei den Spielern. Insofern hat diese ganze Kampagne mit dem goldenen Ball möglicherweise nicht ganz so eingeschlagen. Man muss fairerweise natürlich dazu sagen, es gab verdammt wenig Matches und verdammt wenig Frames. Also die Chance war ja von vornherein schon geringer, weil eben kleines Teilnehmerfeld, kurze Distanzen. Ich meine, Zhao Shengtong musste als Sieger nur 13 Frames gewinnen. Also wenn man da das Turnier etwas erweitern würde, dann wäre natürlich auch die Chance für ein Maximum Break und eine 167 in dem Fall größer. Also ich bin gespannt, ob wir da in den nächsten Jahren näher kommen. Letztes Jahr waren wir auch schon einmal näher dran. John Higgins war da schon knapp dran, auch bei den Farben, was ich mich so erinnern kann. Heuer war man doch wieder ein ganzes Stück weiter davon entfernt.
Und am Ende gewinnt Zhao Shintong das Turnier dann mit 5 zu 2 im Finale gegen Neil Robertson. Neil Robertson hatte zuvor Titelverteidiger Mark Allen im Halbfinale ausgeschaltet mit 4 zu 1 und Zhao Shintong gewann ein spannendes Duell gegen Judd Trump mit 4 zu 3. Und Judd Trump ist vielleicht auch noch ein gutes Stichwort, denn der ist wieder zurückgekehrt zu seinem alten Kühe, hat das Experiment für beendet erklärt. Und ich glaube, er hat es genau zum richtigen Zeitpunkt der Saison gemacht, denn diese Saison geht er als Titelverteidiger in die UK Championship oder nächste Woche dann vielmehr. Und das ist passenderweise auch das letzte Turnier, das Judd Trump gewonnen hat.
Ja, man möchte es gar nicht glauben, aber das jährt sich jetzt dann schon, der letzte Titel von Judd Trump. Aber du hast es wieder richtig gesagt, Kö-Wechsel zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben es ja schon vermutet nach dem Champion of Champions, dass das alte Kö jetzt dann ausgedient hat. Und so war es dann auch. Und man muss ehrlicherweise sagen, spielerisch war das jetzt wirklich, würde ich fast sagen, das beste Turnier bislang von Judd Trump in dieser Saison. Zunächst einmal dieses wirklich souveräne 4 zu 0 gegen Mark Williams im Viertelfinale, wo er gar nichts anbrennen hat lassen, auch wieder mit zwei Century Breaks. Dann auch ein knappes Ergebnis gegen Zhao Shengtong im Halbfinale, wo eigentlich er es war, der immer geführt hat, auch die Chance gehabt hat, bei 3 zu 2 den Frame zuzumachen. Das wird ihn natürlich nach wie vor ärgern. Wo man aber auch immer noch sieht, also zu 100% ist es noch immer nicht der alte Judd Trump, aber mit neuem Kö, wer mag's ihm verdenken, aber wenn er der ist ja überhaupt nicht eingespielt und das sind jetzt einmal die ersten Matches unter Wettkampfbedingungen unter diesem neuen Kö und für diese Umstände muss ich ehrlich sagen, war es eine mehr als akzeptable Leistung und jetzt geht's zu UK Championship, er ist Titelverteidiger. Er hat jetzt auch noch mal ein paar Tage Zeit hier, sich wirklich mit dem neuen Kö einzuspielen. Und dann darf man, glaube ich, von Chad wirklich auch einiges erwarten wieder in York.
Es wäre auf jeden Fall der passendste Zeitpunkt, wenn er dort auch nicht nur um den Titel mitspielt, sondern vielleicht sogar den Titel holt. Ein letztes Schlusswort noch zu Riad und zum Turnier in Saudi-Arabien. Ich hatte dieses Jahr so ein bisschen das Gefühl, nicht an den ersten Tagen, aber zumindest an den letzten beiden oder sagen wir die letzten anderthalb Tage, dass es zuschauertechnisch leicht, man sollte nicht übertreiben, es ist immer noch verdammt leer, aber es geht leicht in die richtige Richtung.
Ja, das darf man definitiv so sagen. Man muss aber auch fairerweise erwähnen, dass der Maßstab bislang nicht allzu hoch war bei den Turnieren in Saudi-Arabien.
Ja.
Also da gab es auch schon leere Hallen zum Teil. Und wenn man diese Bilder gesehen hat und vergleicht zu dem, was man in dieser Woche gesehen hat, dann geht der Trend definitiv in die richtige Richtung. Die machen auch teilweise wirklich ordentlich Stimmung. Und ich dachte mir schon, oh, Ronnie O'Sullivan verliert gleich schon am ersten Tag sein erstes Match. Das könnte jetzt an den letzten beiden Tagen etwas dünner werden, was das Publikum betrifft. Aber ich muss auch sagen, gestern am Finaltag eine ansprechende Publikumsrate, würde ich jetzt einmal sagen, auch ein durchaus faires Publikum. Also wenn man sieht schon, wenn man dann öfters in diese Regionen kommt, dann wird das auch immer besser von den Zuschauern angenommen. In den ersten Reihen, wo die wichtigen Personen sitzen, war es teilweise immer noch sehr dünn besetzt. Aber ich glaube, für die allgemeinen Fans, sage ich jetzt einmal, ist das sicherlich auch gut, wenn da öfters Turniere stattfinden, dann können sie sich auch mit dem Sport identifizieren. Jetzt bräuchte man auch ein paar Spieler mehr, damit man da auch wirklich einen sportlichen Background hat, wie das ja auch schon in China längst der Fall ist, wo ja auch diese tollen Turniere dann stattfinden mit dem hohen Preisgeld. Also von dem sind wir noch weit davon entfernt, aber ich glaube, wir werden noch das ein oder andere Turnier auch möglicherweise in Katar erleben. Also in dieser Region wird Snooker noch öfter stattfinden in der Zukunft.
Ja, da ist, glaube ich, stark von auszugehen. Und dann lass uns zur UK Championship rüberschwenken, denn es ist das erste Triple Crown Event der neuen Snooker-Saison, die jetzt ja gar nicht mehr so neu ist. Die Quali beginnt heute und hat schon begonnen, während wir hier sprechen, laufen bereits die ersten Matches. Die Quali geht bis Donnerstag ab kommenden Samstag dann, also in genau einer Woche, geht dann das Hauptturnier in York los. Die Quali findet in Wigan statt. Also tatsächlich örtlich, diesmal auch getrennt, beziehungsweise war, glaube ich, letztes Jahr auch schon so. Und es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen wie zwei separate Turniere an, weil wir haben ja jetzt seit neuestem oder seit ein, zwei Jahren jetzt auch wieder den alten Quali-Modus zurück. Die Top 16 sind direkt gesetzt und davor fühlt sich es ein bisschen an wie WM-Quali 0.5, sage ich mal.
Ja, also UK Championship sagen wir alle, ein Klassiker, Triple Crown Event strahlen auch nach außen dann immer noch eine andere Wirkung aus als solche Einladungsturniere, weil sie einfach auch fest im Snookerhirn, sage ich jetzt einmal, eingebrannt sind als Fixpunkt zur Weihnachtszeit. York auch als Startpunkt wirklich auch schon ein Klassiker geworden und mit diesem neuen Quali-Format, das Turnier im Turnier sozusagen, wie du richtig gesagt hast. Da hat man einfach auch von World Snookers Sicht aus sehr viel richtig gemacht mit diesem Modus. Wieder diese Anpassung auch Richtung Weltmeisterschaft und auch die Spannung eben, wer setzt sich durch, wer trifft dann in der ersten Runde auf die 16 Gesetzten. Und möglicherweise gibt es auch wieder die ein oder andere Überraschung. Ich darf ja nur erinnern, Jimmy White zum Beispiel vor 2 Jahren, glaube ich, war es, der ja völlig überraschend dann auf einmal ins Hauptfeld gekommen ist. Hat ja keiner damit gerechnet. Also man wird sehen, ob es das auch in dieser Saison wieder geben wird. Ich bin ein absoluter Fan von diesem neuen Modus und der hat sich auch in den letzten Jahren etabliert und man darf gespannt sein, wer sich durchsetzen wird im Laufe dieses Quali-Turniers. Eines ist klar, man muss auch hier schon wirklich tolle Leistungen bringen, gutes Snooker zeigen, denn geschenkt wird einem in der Quali absolut nichts.
Es wird Best of 11 gespielt, konsequent durch. Zwei Absagen gab es bereits, eine davon etwas überraschend. Mohamed Chehab hat abgesagt, das ist die weniger überraschende, er hat noch kein Turnier in UK gespielt diese Saison bisher. Alex Osenbacher, also ich weiß nicht, ob es da Visaprobleme gibt jetzt oder ob sein Visa nur ein Jahr gültig war, ob er da irgendwie selber was vermasselt hat, weiß ich nicht, kann ich nur spekulieren. Und ebenfalls spekulieren können wir auch nur bei Alex Osenbacher. Ein bisschen überraschend. Der hat seine Teilnahme abgesagt. Wissen gerade noch nicht, warum. Ist natürlich schade, weil gerade aus deutschsprachiger Sicht natürlich dann auch nicht so viele Leute vor Ort sind. Flo Nüssle natürlich mit dabei und Üme Dickme, der heute Nachmittag passenderweise auf Julian Bojko treffen wird.
Ja, das ist doch ein schönes Match auch für uns, die wir ja beiden immer die Daumen drücken, dass sie auch gute Erfolge erzielen können. Für den Deutschen immer toll, weil er eigentlich immer noch Amateur ist, aber bei fast jeder Quali mittlerweile mitspielen darf, auch als Nachrücker in dieser Saison. Also für ihn auch die beste Matchvorbereitung dann auch für die Q-School, wo es ja für ihn darum gehen wird, auch sich möglicherweise einen Tourplatz zu erkämpfen. Ja, und für Florian Nüssle wird es jetzt auch einmal wichtig sein, schön langsam in die Spur zu finden. Er hat schon sehr, sehr gute spielerische Leistungen gezeigt, oft einmal auch mit dem schlechteren Ende in den Decidern. Und da wird zu wünschen sein, ist ein machbarer Gegner jetzt in der ersten Runde. Da hoffe ich schon auf ein positives Ergebnis, auch aus deutschsprachiger Sicht wird das ganz, ganz wichtig sein. Denn eines ist klar jetzt. Man denkt sich zwar, okay, es ist erst das erste Jahr und er ist ja nächstes Jahr auch noch fix auf der Tour. Aber wenn du im ersten Jahr nicht auch schon einige zählbare Ergebnisse hast, wird es einfach im zweiten enorm schwierig, dann auch sich auf der Tour zu halten unter den Top 64. Also unsere Daumen sind gedrückt, aber was auch für mich ein absolutes Highlight ist in dieser ersten Quali-Runde, ist das Match von Michael Schubarczyk gegen Jimmy White. Das ist ja ein wirkliches Generationenduell. Und bei Jimmy White muss man sich in Erinnerung rufen, eine Statistik, die ich gelesen habe. Er spielt da jetzt auf einen, Schubarczyk ist Jahrgang 2011. Und Jimmy White hat auch schon gegen Fred Davis gespielt, der Jahrgang 1913 ist. Das heißt, er hat im Laufe seiner Profikarriere gegen zwei Spieler gespielt, die 98 Jahre voneinander geboren worden sind. Also eine unglaubliche Statistik eigentlich. Zeigt auch die Langlebigkeit von Jimmy White. Das ist so ein bisschen das Match, auf das ich mich am meisten freue. Was man auch noch erwähnen sollte, ist das Comeback von Marc Cousu, der ja auch eine Verletzung sich zugezogen hat und jetzt eben hier gegen Ogier sein Comeback feiert. Auch das ein sehr schönes Match. Also da würde ich sagen, vor allen Dingen für uns, deutschsprachige Community, einige schöne Matches schon in der ersten Quali-Runde.
Ja. Ein absolut passendes Schlusswort. Flo Nüssel wird übrigens auf Chiung Kar-wai treffen. Ansonsten David Grace, Gruß an Kati, spielt gegen Igor Figueiredo. Auch sehr interessantes Duell. Sehr unterhaltsam könnte das vor allem werden. Ansonsten in der Runde 2 und Runde 3 werden dann nach und nach die höher platzierten Spieler einsteigen. Chris Wakelin ja auf der undankbare Nummer 17, da hat es ja nicht ins Top 16 Feld geschafft, wurde da ja noch abgefangen durch den Titelträger Wieser. Das war's erstmal mit unserer Vorschau zur Quali. Wir werden natürlich dann die Woche über auch begleiten, wahrscheinlich so entweder nach jeder Runde oder nach jeder zweiten. Müssen wir mal schauen. Und dann geht es spätestens nächsten Samstag natürlich so richtig in die Vollen, wenn das Hauptturnier in York ansteht. Das war's von uns für heute. Tote Clemens sagt, bis zum nächsten Mal.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.